hat Herr Abgeordneter Schacht für die Fraktion Die Linke.
Hi Schafti. Wir haben uns sehr lange nicht mehr in diesem Podcast gehört und ich habe erstmal eine Frage, die ich mich gerade stellte, weil ich bin das erste Mal bei Schafti im Landtag im Büro und ich habe mich gefragt, ob du wirklich immer diese Treppen hochgehst oder gibt es hier irgendwo einen Fahrstuhl?
Also es gibt zwei Fahrstühle und ich entscheide das immer recht spontan, ob ich Treppe laufe oder Fahrstuhl fahre. Gebe zu, in der Regel gehe ich nach dem Mittagessen die Treppen hochlaufen, um dem Mittagstief zu entfliehen.
Das klingt sehr, sehr gut. Sehr gut. Dann steigen wir jetzt mal richtig ein und zwar mit deinem politischen Highlight der letzten Wochen. Es war ja super viel los. Was war besonders gut?
Besonders gut. Es gibt jetzt nicht irgendwie nicht das Highlight, aber es gibt so ein paar Sachen, an die ich mich gerne zurückerinnere. Das eine ist das Sportplatzfest in Langewiesen vor, ich glaube, 2 Wochen, wo, glaube ich, irgendwie weit über 500 Personen wieder da waren und wir richtig viele Unterschriften sammeln konnten für den angedachten Bürgerinnenratschlag, um endlich mal ein bisschen Bewegung in die Sache zu bringen und gemeinsam zu diskutieren, wie es mit diesem Sportplatz weitergehen soll. Dann natürlich auch noch die Demo am 11. September, die Nicht-mit-uns-Demo gegen die aktuelle Energiepreiskrise und für ja, einen sozialen Ausgleich in der aktuellen Situation. Da waren 2.500 Leute auf der Straße und da wird es jetzt darum gehen, zu gucken, wie man diesen Protest, der dort auf die Straße getragen wurde, in die Fläche bringt. Da hatten wir ja auch jetzt gestern Abend 200 Menschen etwa in Ilmenau beispielsweise. Da ist noch Luft nach oben, aber das kann ja noch werden. Genau. Und, ach ja, unser Kinderfest war wieder ein Fest im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Auch es gab nur einen so ein bisschen weirden Moment. Wir standen am Infostand und links vom Infostand hat es geregnet und rechts davon nicht. Aber ansonsten waren die Kids, glaube ich, ganz froh um den Tag. Und ja, ist uns ganz gut gelungen, würde ich sagen.
Das klingt ja eigentlich ziemlich gut. Du hast es schon angesprochen, die Thematik um Energie. Und da fallen immer wieder Worte wie Gasumlage, Gaspreisdeckel, Übergewinnsteuer. Wir wollen ja jetzt im Podcast noch ein bisschen mehr über das Thema reden. Vielleicht kannst du kurz auf die Begriffe eingehen und auch sagen, was die aus linker Perspektive für uns bedeuten.
Ich fange mal mit der Gasumlage an, die ja gerade wieder wackelt. Da kann man so ein Stück weit vielleicht auch sagen, links wirkt, weil wir die Gasumlage schon von Anfang an kritisiert haben. Hintergrund ist der, dass das eine Regelung ist, die zulässt, dass die Energieversorger, also explizit die Gasversorger, ihre Verluste, die sie aufgrund der hohen Energiepreise am Energiemarkt machen, die einfach auf die Verbraucherinnen umlegen können. Also bedeutet, am Ende werden die Verluste der Unternehmen auf jeden Einzelnen und jeder Einzelne von uns umgelegt. Unser Ansatz als Linke ist eine andere, zu sagen, wir wollen nicht, dass die Verluste der Unternehmen einfach quasi vergesellschaftet werden, sondern wir wollen, dass jeder Haushalt erstmal abgesichert ist mit einem Grundkontingent an Energie. Also zu sagen, es gibt einen durchschnittlichen Energieverbrauch, der notwendig ist, um einfach über die Runden zu kommen. Der soll zu einem günstigen Preis angeboten werden und da wird quasi ein Gaspreisdeckel auf der Ebene eingezogen. Alles, was darüber verbraucht wird, kostet dann mehr, weil das muss man ja auch mal sagen, nicht die vielen Haushalte mit keinem geringen oder mittleren Einkommen sind jetzt irgendwie die CO2-Schleudern, sondern eben, sage ich mal, auch hier die Superreichen und Energiekonzerne oder auch generell Großunternehmen, kann man so zusammenfassen. Und deswegen sind wir auch dann, da komme ich zu dem zweiten Begriff, statt der Gasumlage für eine Übergewinnsteuer. Nämlich zu sagen, all diejenigen, die gerade in der Krise Gewinn machen, müssen jetzt auch einfach dazu beitragen, dass so ein Energiepreisdeckel auch bezahlt werden kann. Wir haben das alle gesehen, wie die Sprünge waren an den Zapfsäulen vor und nach dem Tankrabatt. Und man muss einfach sagen, das, was dort an den Zapfsäulen passiert, hat schon lange nichts mehr mit dem tatsächlichen Rohölpreis zu tun, wie der sich entwickelt. Genauso das Thema Rüstungskonzerne, die in der aktuellen Situation natürlich Gewinne machen, aber auch große Energiekonzerne wie EnBW und E.ON. Und ich habe heute früh eine Karte gesehen von Europa, wo mal so in Farben aufgezeigt ist, welche Maßnahmen es derzeit eigentlich gibt. Und da gibt es einen großen schwarzen Fleck in der Mitte, das ist die Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es eine Gasumlage und dann gibt es ganz viele gelbe und rote Länder drumherum. Das sind diejenigen Länder, die bereits eine Übergewinnsteuer und einen Energiepreisdeckel haben. Das sind dann Länder wie Spanien, Großbritannien, Italien, Griechenland. Selbst in Kroatien gibt es einen Energiepreisdeckel und viele andere Staaten mehr. Und das zeigt, es ist möglich, wenn der politische Wille da ist. Genau, und das ist der Punkt, weswegen wir sagen, die Übergewinnsteuer muss her. Gibt auch ein Netzwerk Steuergerechtigkeit, die haben das mal ausgerechnet, könnten damit bis zu 100 Milliarden Euro in der Bundesrepublik einnehmen, um Maßnahmen wie Energiepreisdeckel, aber auch soziale Abfederung dann auch zu finanzieren.
Okay, krass. Das ist eigentlich eine ganz schön große Summe, die man da generieren könnte quasi. Jetzt soll es ja aber auch verschiedene Entlastungspakete geben. Ich habe gelesen, auch Thüringen macht sich Gedanken. Ihr habt im letzten Plenum ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Ist das richtig? Zumindest ist ein Anfang gemacht.
Genau, wir haben einen ersten Schritt gemacht. Was wir machen wollen ist, wir hatten ja während der Corona-Pandemie ein Sondervermögen. Das heißt, wir haben Geld in die Hand genommen, um neben dem Haushalt ein Vermögen aufzumachen, mit dem schnell und unkompliziert beispielsweise Vereine eine Unterstützung bekommen können, woraus auch Krankenhäuser eine zusätzliche Finanzierung erhalten haben, womit wir dann auch einfach Sachen finanzieren konnten, wie beispielsweise die Testkits an den Schulen. Also was waren ja zusätzliche Kosten, die einfach nicht im Haushalt eingestellt waren und dafür haben wir Geld in die Hand genommen. Also in diesem Sondervermögen sind jetzt aktuell noch 60 Millionen Euro, glaube ich, drinne. Und die wollen wir jetzt nutzen, indem wir einfach den Zweck dieses Sondervermögens erweitern. Also momentan ist das immer noch da, um die Pandemie zu bewältigen. Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf eingebracht, der quasi den Zweck erweitert auf die Energiepreiskrise. Wir hätten uns gewünscht, das im letzten Plenum auch schon direkt zu verabschieden, aber die CDU will nochmal eine Schleife drehen und das erst in die Anhörung im Ausschuss bringen, sodass wir dann wahrscheinlich Mitte Oktober in der Sondersitzung dann erst beschließen können. Teil dieses Sondervermögens soll auch ein Härtefallfonds werden. 10 Millionen Euro für Familien in finanzieller Not aufgrund der Energiepreiskrise. Und wir haben, das gibt es eigentlich schon länger, ein Bürgschaftsprogramm in Thüringen, wo Unternehmen Bürgschaften bekommen können. Da sind 500 Millionen Euro drin. Davon konnten bisher kommunale Unternehmen wie Energieversorger oder Wohnungsunternehmen nicht profitieren und das ist jetzt geöffnet worden. Das sind jetzt so die drei Bausteine, die wir in Thüringen machen können. Das ist aber am Ende, muss man auch sagen, alles so ein Stück weit wird es nicht ausreichen, um die ganzen Folgen abzuwälzen, nicht abzuwälzen, abzufedern. An dem Beispiel von 10 Millionen Euro Härtefallfonds zeigt sich, dass die sozialen Belastungen werden sehr viel höher sein. Wir haben aufgrund der Möglichkeiten, die wir in Thüringen haben, auch nicht die Möglichkeit, das für alle anzubieten. Und deswegen werden wir weiter auch auf Bundesunterstützung angewiesen sein. Das ist auch die Forderung, die wir weiter aufmachen. Also beispielsweise da auch wieder Gasumlage weg, Übergewinnsteuer stattdessen. Und da vielleicht noch ein wichtiger Punkt, weil wir haben jetzt schon drei Entlastungspakete und das zeigt so ein bisschen, dass das Übel nicht an der Wurzel gepackt wurde. Weil solange wir nicht in den Energiemarkt richtig eingreifen, werden wir quasi mit Entlastungspaket zu Entlastungspaket, mit Einmalzahlung zu Einmalzahlung eigentlich der Entwicklung nur hinterherlaufen. Und deswegen gibt es auch die Forderung, auch von Bodo Ramelow und auch von uns als Linke in Thüringen zu sagen, der Strompreis muss endlich vom Gaspreis entkoppelt werden, weil da könnten wir tatsächlich jetzt schon entlasten, ohne dafür quasi Geld in die Hand nehmen zu müssen. Denn es ist so ein bisschen absurd. Es gibt ja dieses, das ist vielleicht auch noch so ein Begriff, der immer mal rumgeistert, den man nochmal erklären kann, Merit-Order-Prinzip. Sprich, der Strompreis an der Börse orientiert sich immer an der teuersten Herstellungsvariante. Sehr konkret bedeutet das, die Kilowattstunde Strom aus erneuerbaren Energien kostet eigentlich 8 Cent. Der Strom, der mit Gas produziert wird, aber 80 Cent die Kilowattstunde. Und daran orientiert sich das. Das heißt, wenn wir den Strompreis endlich vom Gaspreis entkoppeln würden, könnten wir zumindest im Strombereich auch eine deutliche Entlastung erreichen, ohne dass dafür jetzt ein konkretes Entlastungspaket oder eine Einmalzahlung notwendig wäre. Und das zeigt in dem Fall halt sehr konkret, dass der Markt gerade versagt und hier jetzt auch staatlich eingegriffen werden muss.
Ja, du hast es gerade schon mal angesprochen, Entlastungspaket Nummer 3. Endlich sind auch Studierende mal drinne, wenn doch auch extrem unkonkret. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, es ist immer noch nicht klar, wann diese ominösen 200 Euro irgendwie an Studierende kommen sollen, geschweige denn wie. Was wäre denn deine Forderung? Was brauchen Studierende gerade eigentlich?
Ja, das mit dem Entlastungspaket 3, in dem die Studierenden berücksichtigt wurden, ist ja erstmal schon ein kleiner Schritt. Ich war allerdings ein bisschen verwundert, als ich dann las, dass Studierende 200 Euro bekommen, Rentnerinnen 300 Euro, weil ich gar nicht wusste, dass die Energiekosten sich scheinbar für Studierende oder auch die Lebensmittelkosten für Studierende nicht so sehr erhöht haben. Genau, das zeigt halt auch einfach mit dem Blick auf die Frage, wie kommt das Geld eigentlich an die Studierenden, gibt es immer noch das Problem. Ich las jetzt, glaube ich, gestern, dass man damit rechnet, dass es erst Anfang des Jahres geschieht, also auch deutlich zu spät. Mit den 200 Euro rennt man ja gerade mal den Abschlagszahlungen, die auch bei den Studis eintrudeln, da hinterher. Deswegen braucht es da deutlich mehr. Es gab jetzt auch letztens eine BAföG-Gesetzesänderung. Da sollte jetzt ein Notfallmechanismus oder ist jetzt ein Notfallmechanismus eingeführt worden. Das wäre an sich erstmal der richtige Schritt, aber auch hier ist es einfach zu kompliziert. Also dieser Notfallmechanismus, das ist eine Lehre aus der Corona-Pandemie, soll dazu dienen, dass das BAföG möglichst schnell für Studierende geöffnet werden kann, die sonst nicht anspruchsberechtigt sind. Erstmal eine gute Idee. Allerdings muss immer der Bundestag erstmal diesen Notfall feststellen und dann muss kompliziert eine Verordnung geschrieben werden. Also schnell und einfach geht anders. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Also deswegen bleibt da auch unsere Forderung auch im Bundestag. Es braucht einen unkomplizierten Notfallmechanismus, damit wir jetzt in dieser Situation einfach mehr Leute BAföG dann auch beantragen können. Plus, das hatte ich aber schon mal in anderen Podcasts erwähnt, unsere generelle Forderung nach der grundlegenden Reform des BAföG. Was jetzt den Winter angeht, mit Blick auf die Studierenden, gibt es ja jetzt natürlich auch die Diskussion, sollen die Hochschulen schließen und Energie sparen? Ich finde, die Hochschulen sollten auf jeden Fall offen bleiben. Wir fordern das völlig zu Recht auch für den frühkindlichen Bereich, mit den Kindergärten und aber auch für die Schulen. Und ich finde auch die Universitäten, auch das haben wir in der Pandemie gelernt, sind halt nicht nur Lehranstalten, das sind vor allem auch soziale Räume. Und ich sag mal so, wenn am Ende jetzt die Uni zu ist und die Leute alle zu Hause sitzen, dann wird dort geheizt, dann wird dort zusätzlich Strom verbraucht und dann wird es auch da wieder auf die umgewälzt, die sowieso schon als Studierende auch einen kleinen Geldbeutel haben. Deswegen mein Appell oder mein Wunsch, meine Forderung zu sagen, die Hochschulen müssen auch als soziale Orte offen bleiben. Der Generalsekretär vom Studierendenwerk nannte das letztens in einem Gastbeitrag auch, lasst die akademischen Wärmestuben offen. Ich finde das eigentlich ein ganz schönes Bild. Und da hoffe ich, dass das ja auch fruchtet. Wir werden jetzt bei dem Sondervermögen ja auch diskutieren, was da alles reinkommt. Und dann bin ich eher dafür, darüber zu diskutieren, wie können wir steigende Energiekosten bei Hochschulen abfedern, statt irgendwie auch hier das Problem ins Private bei den Studis zu verlagern.
Ja, vielen Dank. Ich finde es eine sehr gute Forderung. Ich gehe gerade gerne in die Uni. ja, ich glaube, dann sind wir mit den schweren Energiethemen durch. Und ich habe noch zwei kleine Fragen an dich. Zum einen, welche Bücher hast du denn gelesen seit dem letzten Podcast?
Genau, der letzte Podcast war ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, vor der Sommerpause. Also ich hatte im Urlaub tatsächlich recht viel Zeit zu lesen. Und ein Buch, was ich da wärmstens empfehlen kann, nicht nur allen Fußballbegeisterten, ist von Alina Schwärmer Futopia. Eine Idee für einen besseren Fußball. Das klingt jetzt erstmal so, wenn ich mich jetzt nicht für Fußball interessiere, warum soll ich dieses Buch lesen? Aber wenn man den Klappentext schon mal in die Hand nimmt, da stellt sich quasi die Frage, man stelle sich jetzt ein System vor, das wir jetzt einführen oder eine Sportwelt, wo es eine massive Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen gibt, wo irgendwie Fans missachtet werden, undemokratisch agiert wird, Superreiche quasi irgendwie alles bestimmen und die Ressourcen unseres Planeten vernichtet werden. Ob wir das wollen. Und dann stellt sie quasi dar, wie das aktuelle System Sportex, also da auch insbesondere Fußball, eigentlich genau das alles verkörpert. Die Diskussion hatten wir ja auch im Sommer bei der Fußball-WM der Frauennationalmannschaft, genau auch diese Ungleichheit. Und sie geht aber noch einen Schritt weiter und stellt quasi an dem Bereich Fußball oder auch anderen Sportarten dar, wie eng verwoben das eigentlich mit unserer Welt im Kapitalismus ist und wie man eigentlich auch andere Vorstellungen über einen demokratischen, einen diversen und einen sozialen Sport damit verbinden kann, auch unser Gesellschaftssystem zu reformieren. Das finde ich einen ganz guten Ansatz, vor allem auch, weil sie da über den Tellerrand guckt und auch mal in Länder blickt, was Fußball oder Sport angeht, die sonst irgendwie nicht im Mittelpunkt stehen. Also auch vor allem mit dem Blick in den globalen Süden. Da sind viele spannende Ansätze drin, also kann ich auch allen empfehlen, die nicht fußballbegeistert sind, aber sportbegeistert sind und zeigt sich, wie eng eigentlich diese Fragen von Sport und Gesellschaft miteinander verbunden sind. Also ja, ein sehr gutes und empfehlenswertes Buch.
Und liest du auch Bücher, die nicht politisch sind?
Ja, da habe ich dann noch gelesen, eine Formalie aus Kiew von Dimitri Kapitelmann, von dem ich ja auch schon mal ein Buch in einem früheren Podcast empfohlen hatte. Auf jeden Fall auch sehr lohnenswert, der quasi für die Beantragung seiner Staatsbürgerschaft den Weg in die Ukraine geht und dort in Kiew unterwegs ist und auch nochmal einen sehr spannenden Einblick ja, als Mensch mit Migrationsgeschichte zwischen den Stühlen, aber auch die Schwierigkeiten, die man hat, wenn man im Prinzip ja auch hier sich durch die Unwägbarkeiten des deutschen Aufenthaltsgesetzes geht. Also das klingt jetzt auch wieder politischer, als es am Ende ist. Also es hat natürlich auch einen politischen Aspekt, aber ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, sehr lesenswerter und auch kurzweiliger Roman.
Okay, danke. Ich sage ja immer, dass Bücher sich gemütlich und nach zu Hause anfühlen sollen. Und ich habe gehört, im Landtag ist es jetzt auch gemütlich geworden.
Ja, nachdem wir irgendwie die Kategorie Kurioses aus dem Landtag ja irgendwann mal beerdigt haben, kann man sie jetzt quasi wieder aus der Kiste holen. Wir hatten letzte Woche Plenarsitzungen, auch der Landtag ist natürlich angehalten, Energie zu sparen. Deswegen ist jetzt auch hier das Thema 19 Grad in den Räumen aktuell. Das sorgt jetzt auch dafür, dass, wenn man hier natürlich lange irgendwie sitzt, es auch irgendwann mal kühl wird. Deswegen haben einige Abgeordnete letzte Woche in der Plenarsitzung mit Decken gesessen. Und die Landtagspräsidentin hat dankenswerterweise dann auch sehr schnell reagiert und es gibt jetzt Landtagsdecken. Ja, das ist so ein kleines Kuriosum aus dem Thüringer Landtag.
Ja, das fände ich schon ziemlich witzig. Ich glaube, das war's für heute,
Gut,
oder?
ja, denke auch.
Dann vielen Dank.
Danke
Bis zum
dir.
nächsten Mal.
Genau.